Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Viertelstunde plus minus mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Keine Sorge, das ist nicht das Einzige, was wir zu Zelda machen. Wir machen nur einen kleinen Zwischenstand, weil es dauert. Das Zelda ist ein großes Zelda, ein ziemlich fettes Zelda, so wie Jochens Mutter. Hallo Jochen.
Da denkt er, er könnte mich hier mit so einem Deine-Mutter-Spruch. Ja, deine Mutter erkennt Geschlechtskrankheiten am Geschmack.
Wir haben uns ja vorbereitet dadurch, das war ja unser Warm-up im Skype.
Ja. Außerdem möchte ich, dass du mich ab heute Purveyor of Penises nennst.
Okay, ja, das also ehrlich gesagt, das wird mir leichter fallen als viele andere Titel, die du dir schon gewünscht hast.
Wird mir leichter fallen als Jochen. Ja.
Nach all den Großmoffs und sonstigen Sachen, weil wir sagen, Purveyor of Penises stand schon immer auf meiner Liste.
Heißt übrigens auf Deutsch so viel wie Penislieferant, klingt aber nicht ganz so cool.
Pimmelgesicht.
Nee, es ist auch nicht Purveyor of Fine Penises.
Nee, aber das kann man sich einfach mal so kurz.
Ja, weil ich habe nämlich gerade noch, André hat hier, während wir aufzeichnen, hier nebenbei die Live-Anhörung verfolgt, Microsoft Activision bei der britischen Anhörung gegen die Kartellbehörde dort, und ich habe ihm gerade vorher gesagt, ich habe noch einen Penis an mein Zelda-Boot gebaut.
Ja, ich hatte, das war riveting shit, ja, englische Anwälte, die in so einem kleinen Nebengerichtssaal für 50 Leute oder so hocken und die jetzt da dem Vorsitzenden erklärt haben, also Microsofts Anwälte, warum sie gerne einen Ökonomen noch als Zeugen mit beisteuern möchten, aber nicht wirklich als Zeuge, sondern eigentlich eher so als Ressource, ja, damit das Gericht auch verstehen kann, warum die Kartellrechtsbehörde in England da Scheiße beschlossen hat, also was da.
Sollten wir einen Ökonomen hinzuziehen? Nein, was kann der schon Erhellendes beitragen?
Ja, ich glaube, das, was da heute stattfindet am Tag unserer Aufzeichnung, ist so eine Vorbesprechung. Da geht es vor allem auch ein bisschen darum, wie sind denn jetzt die Termine bei dieser, das ist eigentlich eine, wenn man so möchte, ein Berufungsverfahren. Ne? Wir haben ja darüber einen Podcast gemacht, dass die CMA Microsoft da den Stecker gezogen hat, was den Merger mit Activision angeht. Und die gehen jetzt in Berufung, und das ist eigentlich jetzt so eine erste Anhörung. Da geht es halt auch darum, wann geht es denn jetzt weiter eben und welche Zeugen oder welche neuen Beweise wollen sie da irgendwie noch einbringen, das muss man vorher anmelden, und die CMA hat schon irgendwie gesagt, die Termine, die das Gericht vorgeschlagen hat, sind alle scheiße, sie sind gerade leider unterbesetzt, und jetzt neue Leute in den Fall einzuarbeiten, das ist viel zu komplex, und also die wollen, glaube ich, das Ganze eher in die Länge ziehen, Microsoft natürlich nicht, aber keine Ahnung, ich habe da nur so nebenbei reingeschaut, betrachten Sie das nicht als Reporting.
Ich habe auch Dinge in die Länge gezogen.
Und damit sind wir quasi auch schon wieder beim Thema. Also, wir hätten natürlich theoretisch gerne schon längst einen Sonntagspodcast zu Zelda Tears of the Kingdom gemacht, aber das erste Zelda, das haben wir damals ja noch knallhart durchgeballert und haben da irgendwie 80 Stunden in einer Woche oder so reingesteckt, und wir haben aber ja seitdem dazugelernt. Und diesmal haben wir gesagt, ne, wir machen das mal erheblich entspannter. Und deswegen machen wir jetzt aber schon mal so einen Zwischenbericht, ne, nach, weiß ich nicht, 40, 50 Stunden oder sowas, mal gucken, wie es bislang so ist, wie die Aktie so steht.
Ja, ich habe vorgestern, habe ich 12 Stunden am Stück Zelda gespielt, ja, so viel zum Thema, wir lassen es mal langsam angehen. Ja, wir machen das mal gemächlich und so. Auch einfach, weil ich Lust drauf hatte. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, den zweiten Story-Tempel, den zweiten großen Story-Dungeon zu machen, von, ich glaube, 4, die es insgesamt erstmal gibt. Und 12 Stunden später war ich noch nicht mal in der Nähe von diesem Tempel. Ich war am entgegengesetzten Ende der Karte, und da war noch eine Höhle, und hinter der Höhle war so ein Schrein, und da war dann noch so ein blaues Häschen, und dann, ja. Ja, eins eskalierte irgendwie zum anderen, und ich habe es in 12 Stunden nicht geschafft, mein Ziel dieses Tages auch nur einen einzigen Schritt näher zu kommen, und es war ein glorreicher Tag. Ich kann so viel an dieser Stelle sagen, soweit wie ich bis jetzt gespielt habe, finde ich es nochmal deutlich sogar eine Schippe besser als Breath of the Wild, und das hat gute Chancen, zu einem der für mich besten Spiele aller Zeiten aufzusteigen. Aber ich habe noch sehr viel von der Story zu spielen, und ich weiß schon, dass du gesagt hast, das ist der schwächste Teil des Spiels.
Ja, genau. Also ich bin schon relativ weit nach vorne gelaufen. Einfach, weil ich mir gedacht habe, so, ey, wenn wir jetzt beschließen, wir machen es schon diese Woche, also sozusagen unser finales Urteil, dann will ich halt dem Durchspielen schon relativ nahe sein und dann würde ich, sobald das gesichert ist, dann fange ich an, hier jetzt gemütlich und völlig sorgenfrei durch die Welt zu spazieren. Deswegen habe ich schon 4 Tempel abgehakt. Und ja, mir geht's so wie dir. Das freie Erkunden der Spielwelt, das ist das, was mir Spaß macht. Das Verfolgen der Hauptstory. Also jedes Mal, wenn sich die Story einschaltet, das war ja im Vorgänger auch schon nicht groß anders, rolle ich mit den Augen und denke mir, muss das denn sein? Reicht nicht auch einfach eine grobe Zusammenfassung in 2 Sätzen? Ja, das Questlog ist das nicht eigentlich quasi schon genug? Ich finde es diesmal sogar, ehrlich gesagt, obwohl die Story in ihrer Präsentation besser geworden ist und vielleicht sogar einzelne Figuren mir besser gefallen, aber ich weiß, meine Erinnerung an den Vorgänger ist in der Hinsicht zu schwach, aber dadurch, dass das ja wieder in der gleichen Gegend spielt, man trifft auf die gleichen Völker wieder die Gerudos und die Goronen oder wie sie heißen und die Vogelviecher und die Sora und so weiter und so fort. Und die kenne ich schon alle. Da tut sich überhaupt nichts. Und das heißt, also selbst das Entdecken dieser Völker und wie sie denn diesmal inszeniert sind, ist einfach nur völlig belanglos, weil das habe ich alles schon gemacht und das macht es für mich noch langweiliger. Ich finde die Story diesmal noch schwerer zu ertragen, obwohl sie, glaube ich, nominell besser gemacht ist.
Also mir gefällt sie tatsächlich ein Ticken besser. Ich verstehe komplett, was du sagst. Gerade dieser Reiz, was Neues zu entdecken, was jetzt die unterschiedlichen Völker und die unterschiedlichen Kulturen und damit auch Abschnitte in dieser Spielwelt angeht, dadurch, dass sie eben gewissermaßen die Karte in Anführungszeichen recycelt haben aus dem Vorgänger, aus Breath of the Wild. Da fehlt dann natürlich das Neue an der Sache. Mir gefällt sie aber trotzdem, weil sie besser inszeniert ist, besser als im ersten Teil. Ich würde aber trotzdem sagen, also wenn ich nüchtern an die Sache rangehen muss, dann muss man auch soweit wie ich bislang gespielt habe, einfach konstatieren, das ist keine gute Geschichte, das sind keine gut geschriebenen Dialoge, da gibt's keine sonderlich interessanten NPCs in dieser Spielwelt. Und das ist natürlich auch etwas, ich meine, das fliegt ein bisschen unter dem Radar, habe ich den Eindruck, in den ganzen Jubelbewertungen da draußen, für die es durchaus gute Gründe gibt, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, aber es fliegt ein bisschen unter dem Radar, dass das Spiel halt nochmal, auch da noch Potenzial hätte mit ein bisschen mehr Arbeit an der Geschichte, also interessantere Konflikte, interessantere NPCs und. Das ist alles auf einem extrem rudimentären, bestenfalls mittelmäßigem Niveau, so dass man schon so ein bisschen davor sitzt und sagt, das ist eigentlich schade. Weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich noch freuen, wenn ich in eine neue Stadt komme, weil mir NPCs was Interessantes erzählen, weil es interessante Nebenquests gibt, weil es coole Figuren gibt, weil es coole Konflikte gibt, anstatt dass ich einfach nur alles abklappere, wo sind hier die Nebenquests, und dann die meisten Dialoge halb ungelesen wegklicke. Da ist noch durchaus Luft nach oben. Allerdings muss ich auch zugeben, stören so richtig tut's mich nicht. Ich klick's halt einfach weg.
Ja, also stören insofern, dass ich jetzt sage, das reißt meinen Gesamteindruck des Spiels dramatisch nach unten in der Hinsicht nicht. Aber es stört mich halt jedes Mal wieder, wenn es auftritt. Ne? Und jetzt immer dann, wenn ich dann mal diese Hauptquest ein bisschen intensiver verfolgt habe, dann nimmt das ja zu. Und ich habe das halt echt einfach als sowas Lästiges empfunden. Das hat mich total erinnert an das, was wir auch besprochen haben, wenn man in sowas wie Witcher oder so in einen dieser Mega-Hubs kommt, sowas wie Novigrad, wo du so reinkommst und überall siehst du schon, da sind Leute, die wollen mit dir reden und sowas. Und dieses Gefühl, da ging es um dieses Gefühl dieses Erschlagenseins, dass das Pacing gekillt wird, weil du jetzt erstmal eine Stunde lang nur Dialoge anhören willst, weil du umgekehrt keinen Bock hast, diese Quests nicht alle einzusammeln. Und hier ist es einfach, hier ist es nicht so langwierig, das geht alles viel schneller, aber dafür ist halt die Qualität so, dass ich trotzdem da sitze und denke, oh shit, da ist eine Stadt, oh fuck.
Wie gesagt, bei mir ist es wirklich so, dass ich sehr viel mittlerweile einfach beiseite klicke und mehr oder weniger drauf achte. Und das Spiel tut das ja auch. Die allermeisten Dialoge, muss man an der Stelle sagen, sind auch diesmal nicht vertont. Das kann man auch da wieder kritisieren, dass sie ausgerechnet an der Stelle so ein bisschen Sparfüchse sind bei Nintendo, bei so einem großen Titel. Andererseits ermöglicht es aber wirklich Dialoge ganz, ganz schnell mit der B-Taste auf meinem Pro-Controller für die Switch beiseite zu klicken und einfach nur noch zu scannen, ist irgendwo in dem Text, der dann eingeblendet wird in dem Dialog, ist dort ein roter Baustein, weil alles, was rot ist, hat sozusagen das Spiel identifiziert, dass das in irgendeiner Form ein Hinweis auf irgendetwas sein könnte, was man erkunden kann, was man finden kann, was man kochen kann und. Und ich scanne eigentlich nur noch nach diesen roten Keywords und damit geht das an und für sich ganz gut, aber ja, du hast recht, man muss konstatieren, bislang ist das Storytelling technisch Mittelmaß ist da noch nett gesagt, aber es macht einem das Ganze auch relativ einfach zu ignorieren. Und ich habe mir dann auch schon überlegt, ich glaube, ich brauche in so einem Zelda, mich erinnert es in vielerlei Hinsicht an Skyrim, so wie es einfach bei mir ganz persönlich funktioniert hat, nicht, dass ich die beiden Spiele unheimlich miteinander vergleichen will, weil auch Skyrim so ein Spiel ist, ich lauf los mit einem Ziel, und 10 Stunden später stehe ich irgendwo vollkommen anderes, bin meinem Ziel keine 10 Meter näher gekommen, habe aber lauter interessante Sachen auf dem Weg dahin erlebt. Und genauso geht's mir in Zelda, sogar noch ein Stückchen besser, würde ich sagen, oder sogar deutlich besser als noch bei Skyrim, einfach weil Zelda hier halt auch wieder sehr, sehr geil mit der Open World arbeitet und mit den Dingen, die man irgendwo im Hintergrund sieht, die da vielleicht ein bisschen leuchten, die man angucken kann. Oh, was gehe ich da vorne hin? Da sind Ruinen, da vorne ist noch so ein Schrein. All diese Geschichten, die wir auch schon beim Vorgänger gelobt haben, kommen hier, finde ich, noch mal deutlich mehr zum Tragen, sodass das einfach ständig mich einlädt, einfach dort zu gucken und dort zu gucken. Und ich glaube, ich finde es wichtig, dass Zelda eine Hauptquest hat, auch wenn die nicht gut ist, einfach damit ich was zum Prokrastinieren habe. Das ist wirklich ein tolles Gefühl in Zelda, weil es so ein Gefühl ist, dass einem Spiele sonst nicht so häufig vermittelt. Ich meine, Skyrim ist halt dieses typische, archetypische Beispiel eigentlich, wo auch immer alle Leute sagen, ja, Hauptquest, Bethesda-Spiele, ja, schmeiß weg. Also, so ging's mir in der Vergangenheit dann auch immer. Und so die Hauptquest zu prokrastinieren, das war ein großartiges Gefühl. Hier mache ich das auch. Und hier kannst du jetzt ja auch, da sind wir jetzt beim nächsten Aspekt, der halt hier immer noch super geil umgesetzt ist. Dadurch, dass das Spiel auf seiner Map fast überhaupt nicht mit Kartenmarkierungen arbeitet, wie das Ubisoft-Spiele machen würden. Läufst du ein Banditenlager vorbei, peng, geht eine Quest in einem Questlog auf und peng ist dann irgendein Symbol auf der Karte, das dich ständig, wenn du die Karte aufmachst, daran erinnerst, dass hier noch ein Banditennest ist, das du noch nicht ausgeräuchert hast. Und bei Zelda, ich laufe an so einem Monsternest sozusagen vorbei. Ich sehe vielleicht, ach, da ist eine Truhe, ich habe aber gerade keinen Bock auf das Monsternest. Dann laufe ich dran vorbei und dann sagt das Spiel, wenn du willst, kannst du ja eine eigene Kartenmarkierung machen. Wenn nicht, gehe ich dir nie wieder mit diesem Ding auf den Sack. Und es ist so herrlich. Ja, wenn ich irgendwann Bundescomputerspielminister bin, dann werde ich es einfach verbieten, Open-World-Spiele zu designen, die um Kartenmarkierungen herum designt werden. Ich werde einfach Kartenmarkierungen verbieten. Ihr habt 20 im ganzen Spiel zur Verfügung, mehr nicht.
Ja, also die großen Stärken sind halt echt nach wie vor vorhanden. Dieses freie Erkunden der Spielwelt, finde ich auch. Das ist halt nach wie vor ist es extrem befriedigend. Nicht unbedingt immer im Ergebnis. Also ist schon so, finde ich, dass du häufig da sitzt und sagst, oh, da ist eine Truhe. Und dann denkst du nicht nur, ich habe keinen Bock auf das Goblin-Nest, sondern auch, ich habe wahrscheinlich auch keinen Bock, auf was auch immer in dieser Truhe ist. Ist nicht so, dass die Belohnungen herausragend sind meistens, aber umgekehrt ist auch sogar das ein bisschen angenehm, weil das ehrlich gesagt diesem Freiheitsgefühl entgegenkommt. Wenn du das Gefühl hättest, diese Truhen sind irgendwie unverzichtbar und total wichtig oder sowas, dann wäre es natürlich auch wieder schwieriger, Dinge einfach links liegen zu lassen, weil du darauf spielerisch gerade keinen Bock hast. Und hier ist es dann halt echt so, du denkst halt so, Nö, ich habe da hinten was Interessantes gesehen, da gehe ich jetzt hin und wenn da ein Bokoblin-Camp ist oder sowas, who the fuck cares?
Mhm. Zumal dich das Spiel auch relativ schnell darauf konditioniert, dass du an diesen Orten, also die du sehr einfach einsehen kannst, wo einfach ein paar Mobs rumstehen, wo du auch schon vielleicht von weitem siehst, da ist eine Truhe, das Spiel konditioniert dich schon relativ früh drauf, dort gibt es zwar ebenfalls Belohnungen, aber da gibt's nicht die richtig, richtig guten Belohnungen. Für die richtig, richtig guten Belohnungen musst du dich ein bisschen mehr anstrengen und entweder was wirklich Schwieriges erledigen, also zum Beispiel irgendein Boss, der auf der Map auftaucht, oder vielleicht irgendwo einen Geheimraum finden, in einen versteckten Geheimraum in einer Höhle zum Beispiel, sodass du eben, wie du schon gerade gesagt hast, sodass man eben auch guten Gewissens an sowas vorbeilaufen kann. Wobei ich jetzt sagen muss, da hatte ich auch die Befürchtung, dass das Spiel so ein bisschen ein Belohnungsproblem haben kann. Ich krieg selten was ich gar nicht gebrauchen kann, weil ich benutze relativ viel in meinem ganzen Arsenal. Also es gibt ja auch wieder Nahkampf und es gibt auch wieder Fernkampf und jetzt mit der ganzen neuen Fusionieren-Mechanik, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen, noch zig Sachen, die man mit Waffen, Bögen, Schilden und so weeiter machen kann. Und wenn ich 10 Pfeile in der Truhe finde, bin ich auch froh, weil ich brauche immer Pfeile. Ich benutze halt den Bogen relativ oder sehr, sehr häufig sogar. Und 10 Pfeile, super. 5 irgendwie Bombenblumen, die ich dann an die Pfeile dran machen kann und dann explodieren die bei Aufschlag. Klasse, gib her. Also mir geht es tatsächlich weniger so im Vorgänger, dass ich davor stehe und sage, das brauche ich nicht. Weil sie auch viel weniger bis, ich will nicht sagen gar nicht, aber sehr, sehr selten Ausrüstungsgegenstände in Kisten packen und viel mehr dir Zeug geben oder mir zumindest Zeug geben, dass ich tatsächlich so an Ressourcen gebrauchen kann.
Ich glaube, das Spiel trackt das auch. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel schon ab und zu guckt und mir dann die Ressource gibt, die bei mir gerade Mangelware ist. Ich kann es natürlich nicht jetzt in irgendeiner Form belegen oder sonst irgendwas, aber ich hatte schon ein paar Mal den Fall, wo ich dachte, ich könnte jetzt echt dringend Pfeile gebrauchen und dann hatte ich auf einmal 2-mal Pfeile hintereinander in den Truhen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte es war einfach so der Eindruck, dass das schon, also entweder hatte ich echt wirklich viel Glück, dass ich echt immer in genau den Momenten, wo eine Ressource super knapp war oder komplett leer gegangen ist, ich dann auch die gefunden habe. Kann ja auch einfach Zufall gewesen sein, aber ich hatte so den Eindruck, dass es das vielleicht ein bisschen trackt und dir dann auch entsprechendes Zeug zuspielt.
Ja, oder du nimmst halt die Sache sozusagen selbst in die Hand und sagst dann, da ist jetzt irgendein, ich nenne sie jetzt Goblins, irgendein Goblin-Camp, da werden schon 2 oder so mit Bögen drin rumstehen, wenn nicht sogar vielleicht ein paar mehr. Und da die droppen halt dann einfach Pfeile zusammen mit den Bögen, die sie benutzen. Das eigentlich finde ich auch ganz clever gemacht, dass ich eigentlich jetzt dastehe und sage, ich brauche Ressource XY. Ich weiß eigentlich ziemlich gut, wo ich Ressource XY herkriege, wenn ich sie denn benötige. Das macht das Spiel ziemlich gut, auch anhand der Masse an Ressourcen, die es in dem Spiel gibt. Der Masse an Materialien, die du an Waffen, Rüstung, Bögen und so weiter dran machen kannst. An Rüstung nicht, an Schilde. Ich habe da eigentlich immer einen ziemlich guten Überblick. Also das ganze Spiel hat bei mir auch noch einen viel, viel schöneren Flow, als es das bei Breath of the Wild schon hatte. Breath of the Wild war so ein Spiel, wo ich damals in unserer großen Besprechung da saß und schon auf so einer nüchternen Ebene komplett anerkennen konnte und das hoffentlich auch getan habe, wie gut das Spiel designt ist. Aber das hier ist sozusagen diese Weiterentwicklung, die hier nochmal stattgefunden hat, die ich an manchen Stellen geradezu atemberaubend gut finde. Es wird immer mal gerne so getan, ja, ist nur so ein bisschen weiterentwickelt. Klar, wenn du dir nur die Grafik anguckst, dann bestimmt, aber die ganze Physik-Engine, die dem zugrunde liegt und. Also das hier ist, was so ein freies Erkunden Open-World-Spiel angeht, auch den Flow, den es entwickelt, die Sache, dass wenn einem eine Ressource fehlt, meistens irgendetwas in der Nähe ist, womit man sich dann behelfen kann. Das alles entwickelt so einen wunderschönen, organischen Spielrhythmus bei mir, aus dem ich ganz, ganz selten rauskomme. Ich muss ganz, ganz selten irgendwohin schnell reisen zum Beispiel. Ich muss ganz, ganz selten irgendeine Expedition abbrechen oder irgendwo nach einem halbgemachter Höhle oder so irgendwie wieder rausgehen. Das alles flutscht, das alles fließt wunderbar an vielen Stellen. Hängt man dann vielleicht mal kurz und dann fällt einem eine kreative Art und Weise ein, das Problem zu lösen. Das ist schon auf einem Niveau gut gemacht, das ich vorher noch nicht mal ansatzweise so gesehen habe in einem Open-World-Spiel.
Ja. Also es ist schon echt. Das eine Ding, wo ich vielleicht ein bisschen widerspreche, ist, ich finde schon, dass es sich sehr vertraut anfühlt. Also dadurch natürlich, dass es jetzt quasi die gleiche Landschaft benutzt, aber natürlich auch das Kampfsystem das gleiche, die Gegner sind die gleichen, das Kochen ist das gleiche und so weiter und so fort. Also der Vorteil von Zelda hier ist, glaube ich, dass der letzte Teil einfach schon echt lange zurückliegt. Wenn das so eine Serie wäre, die alle 2 Jahre einen neuen Titel ausspuckt oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass die Perspektive eine andere ist. Ich habe so viel vergessen von dem Vorgänger, und es kommt mir trotzdem teilweise so ähnlich vor, dass ich das Gefühl habe, hätte ich den nicht vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her? 5, 6 Jahre? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vor langer Zeit gespielt, sondern halt vor 2 Jahren oder letztes Jahr oder sowas, dann wäre das, glaube ich, nochmal viel deutlicher und frappierender.
Ich finde halt, dass sie die Sachen, die es halt ein bisschen mühseliger gemacht haben beim Vorgänger, geradezu auf perfekte Art und Weise nochmal überarbeitet haben. Jetzt gibt's ja diese neue Fähigkeit Ultrahand, wie sie genannt wird, mit denen man halt Gegenstände manipulieren kann. Also du kannst Türen, Steine, Felsbrocken und so weiter und so fort, kannst du damit hochheben, kannst du damit von links nach rechts bewegen und du kannst gleichzeitig Dinge, in der Regel Dinge, die beweglich innerhalb dieser Spielwelt sind, auch aneinander kleben und da abenteuerlichste Brücken damit bauen oder Gerüste oder, ich meine, das Internet ist voll von Kriegsgerät, das definitiv nicht den Vorgaben der Genfer Konvention entspricht, das plötzlich durch Hyrule fliegt, schießt, sich bombt, sich wie ein Panzer durchmacht, häufig und auch gerne mit Penissen dran. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ja, so ein Flammenwerferpenis, der steht jedem Panzer ganz gut zu Gesicht und auch jedem Boot, so dass du halt kreativ viel machen kannst, wenn du da Bock drauf hast. Aber das Geile ist, wo du im Vorgänger hattest du eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die, ich will nicht sagen gleich relevant waren, aber die alle ziemlich relevant waren, auch in der Open World. Und dann hast du halt ständig gewechselt, ah, okay, hier muss ich jetzt was einfrieren, okay, hier brauche ich diese zeitverzögerten Bomben, hier brauche ich die Stasis, mit der man Sachen eingefroren hat. Und es ist nicht so, als gäbe es nur diese eine Fähigkeit in Breath of the Wild, aber es gibt nur diese eine, die du in der Oberwelt und für die allermeisten Rätsel im Spiel tatsächlich brauchst. Das heißt, ich kann die ganze Zeit mit Ultrahand rumlaufen und es ist noch nicht mal so, dass Ultrahand sonderlich schnell langweilig wird wie eine Fähigkeit, einfach weil die so facettenreich ist mit den Dingen, die du mit dieser einen Fähigkeit machen kannst. Und den Rest benutze ich beim normalen Welterkunden so gut wie überhaupt nicht. Klar, ich könnte zum Beispiel eine andere Fähigkeit, das Zeit anhalten und Zeit zurückdrehen, das könnte ich machen. Ich könnte natürlich einen Gegner, der mir Felsbrocken an den Kopf wirft, könnte ich dasselbe bei seinen Felsbrocken machen, indem ich Zeit anhalte und sie quasi auf ihn zurückwerfen lasse. Das benutze ich persönlich jetzt selten und ich genieße es so, durch diese Welt zu laufen und einfach nicht ständig, und auch wenn du an den Schreinen, die halt alle solche kleinen Physikpuzzle, oder die meisten davon so kleine Physikpuzzles sind, zu 90% kommst du da gut mit der Ultrahandfähigkeit klar, und da wird auch so ein bisschen geshowcased, wie vielseitig diese eine, auf den ersten Blick banale Fähigkeit eigentlich ist. Und ich finde, das zum Beispiel ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Vorgänger, dass dich halt immer wieder gezwungen hat, dann halt über so ein Auswahlrad die Fähigkeiten zu ändern. Und hier, wie gesagt, ich genieße das sehr, mit dieser Ultrahandfähigkeit durch die Welt zu laufen und zu gucken, was ich damit alles machen kann. Und wenn ich Bock habe, kann ich auf eine andere Fähigkeit wechseln, was da ab und zu natürlich auch benutzt, diese neue Aufsteigenfähigkeit, dass du einfach von unten kannst zum Beispiel von unten einfach, wenn du unter einer Brücke stehst, einfach die Aufsteigenfähigkeit benutzen und dann fließt links so durch die Brücke durch und kommt halt oben auf der Brücke wieder raus, was wahrscheinlich aus technischer Sicht echt enorm ist, das in so einer Welt einzubauen, dass du das quasi erstmal alle grundsätzlich, alle Oberflächen irgendwie durchlässig sind für den Spieler. Will mir gar nicht vorstellen, was da für Arbeit unter der Haube drin steckt. Aber ich find's deutlich besser. Mir macht's deutlich mehr reinen Spaß, als mir der Vorgänger gemacht hat.
Ja, also ich schwank da so ein bisschen hin und her, je nachdem. Es wird zunehmend besser. Im weiteren Spielverlauf hatte ich so den Eindruck. Ich fand das am Anfang, also die Ultrahand ist ein Baumodus, ne? Das ist so ein Fortnite-Ding eigentlich. Und ich habe am Anfang gedacht, ist genau das, was ich nicht will, weil das Zusammenbauen von irgendwelchen Objekten ist ja, ne, erstmal so ein Ding, wo dann so ein Pacing-Killer, das kommt ja erstmal das Spiel zum Erliegen, jetzt fängst du an, irgendwelche Sachen zu basteln und darauf habe ich meistens keinen Bock. Die Bedienung ist schon echt so gut gelöst, wie das wahrscheinlich geht, mit einem Gamepad als Eingabegerät. Ich fand, am Anfang waren viele von den Puzzles, die es damit zu bewältigen gab, extrem einfach. Und wenn ich sofort auf die Lösung komme, dann bleibt danach nur noch die Ausführung, also das Zusammenbauen, was mich anödet. Und deswegen fand ich es in dem Moment, also immer da, wo es sehr einfach ist, finde ich es zum Kotzen. Und es gibt dann aber hinterher ein paar Rätsel, die sind dann auch echt clever. Und da finde ich es dann wieder richtig geil. Vor allem, wenn du feststellst, dass du halt locker 3, 4, 5 verschiedene Lösungsmöglichkeiten hast in den Dingern. Und das ist halt natürlich dann einfach viel geiler, als wenn du sonst so fest strukturierte Rätsel hast. Mal abgesehen davon, dass im Vorgänger ja die meisten Schreine waren doch so diese Kipp-Puzzles mit der Kugel.
Ein paar, nicht die meisten.
Waren das nicht sau viele? In meiner Erinnerung waren das sau viele. Und der Abwechslungsreichtum hier verbunden mit dieser Sandbox-Problemlösung. Das macht die Schreine schon deutlich geiler, als ich die aus dem vorigen Teil in Erinnerung habe.
Ja, und den Krempel, den da halt auch. Also ich finde dafür, dass es, ja, ich habe das gar nicht beim Spielen so als der Baumodus wahrgenommen, auch wenn es natürlich stimmt, was die reine Funktionalität angeht, weil ich fand, das war einfach so ein Umgebungs... aber du kannst natürlich damit Sachen auch zusammenbauen, ist klar. Aber es ist halt auch quasi die Fähigkeit, wie, da ist eine Truhe im See und du holst es halt einfach mit Ultrahand dort unten raus, zum Beispiel. Oder ich komme an die Gegenstand XY nicht ran, Ultrahand, und dann ziehe ich ihn zu mir ran. Oder solche Geschichten kannst du ja auch benutzen. Also es ist kein reiner Baumodus. Und es ist halt so eine Universalfähigkeit, die dem Spiel, finde ich, halt ganz gut zu Gesicht steht, statt vielen Einzelnen, zwischen denen man immer hin und her springen muss. Und ich empfand die Rätsel und empfinde die auch nach wie vor in den Schreinen echt nicht als zu einfach. Ja, also ich habe ja, glaube ich, auch hier im Podcast schon das ein oder andere Mal halbwegs stolz erzählt, dass ich 4-mal einen Punkt in Physik ins Abi eingebracht habe und davor auch immer Physik 5, ja, die war in der Bank. Ja, und ich habe das noch nie bereut in meinem ganzen Leben bis jetzt. Es ist wirklich, also meine Physikkenntnisse sind wirklich auf einem nicht sonderlich vorhandenen Niveau, ja, was so die ganz absolute klassische Grundlagenphysik angeht. Und es gab den ein oder anderen Schrein, bei dem habe ich in eine Lösung geguckt. Und dann saß ich davor und dachte, oh, okay, das ergibt Sinn.
Du hast aber wahrscheinlich auch schon viel mehr Schreine gemacht als ich, weil du sehr viel mehr Zeit einfach nur durch die Welt gelaufen bist. Also vielleicht habe ich sie einfach noch nicht gesehen. Also bei mir war es halt echt so, jetzt aus dem Bauch raus 50-50. So die Hälfte fand ich cool. Und die andere Hälfte war mir zu trivial. Und dann sitze ich halt, wie gesagt, da und denke mir so, ja, okay, dann bauen wir mal eine Brücke mit einem Gegengewicht. Ich meine, du hast ja alleine schon mal wahrscheinlich 12 oder so, die dir immer nur neue Baumaterialien einführen und sagen, so, guck mal, hier ist ein Heißluftballon und der Heißluftballon funktioniert so, dann machst du ein Feuer drunter, dann pustet er sich auf, dann fliegt er hoch und so weiter und so fort. Und das sind natürlich quasi Tutorial-Schreine, die dir jeweils neue Bauelemente erstmal nur vermitteln sollen.
Das schon. Und dann gibt es so einen wiederkehrenden NPC, quasi so eine Never-Ending-Quest. Da steht irgend so ein Typ rum und will für die Hudson Company, die irgendwie die quasi das Bauunternehmen der Zelda-Welt, will er irgendwelche, so eine Art, ja, Werbeschilder mit dem Konterfei des Präsidenten dieses Unternehmens an den unmöglichsten Orten aufstellen und du musst dann dafür sorgen, dass diese Dinger stehen bleiben. Er sucht also quasi ständig einen Ständer.
Ständig
einen Ständer. Mhm. Also der ist mir locker jetzt schon. Der ist mir.
Und der hat nie einen. Und du musst ihm den.
Ja, er hat halt nie einen Ständer. Ja, und dann musst du halt dafür sorgen, dass dieses Schild, was er da in der Hand hat, oder dieser Pflock oder Pfahl, an dem das Schild befestigt ist, dass der halt nicht vorn überkippt oder neben zur Seite rüberkippt. Und der Kerl ist mir wahrscheinlich schon 30 Mal oder so mittlerweile begegnet. Kriegst auch immer eine Belohnung, ein paar Kröten, noch irgendwas zu essen und irgendwas Besonderes. Und ja, ist das nach dem 30. Mal noch irgendeiner Weise kreativ schwierig? Nee. Aber auch da, es hat erschreckend lange gedauert, bis ich, was ich für absurdeste Dinge gebaut habe für diesen Kerl. Ich gesagt habe, und wenn ich das zusammen mache und das zusammen und so weiter. Und der Scheiß hat nicht gehalten. Ja. Und dann irgendwann auf die Idee gekommen, warte mal, wenn ich einfach unten so eine Holzplanke hinlege und das andere dann noch so eine schräge Holzplanke so drauf und die dann mit diesem Ultrahandfähigkeit dort festmachen, also quasi, dass ich ein Fundament habe, auf dem meine Sachen bombenfest stehen, dann war es leicht. Man hat aber locker mal 10 der sinnlosesten Konstruktionen, die je jemand gebaut hat, um ein Schild festzuhalten, benötigt.
Ja, ich habe den, weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich erst 10-mal, wenn überhaupt, getroffen und sowas. Das war bislang auch alles ziemlich easy. Manchmal verkalkulierst du dich natürlich so ein bisschen und dann kippst du dann doch und sowas, aber dann denkst du so, alles klar, okay, das ist noch da, dann muss ich das noch ein bisschen hier. Da hat es mich dann eher geärgert, dass es dann resettet wurde und ich meinen Scheiß neu aufbauen musste. Und ich nicht einfach nur das eine Brett nochmal 3 Zentimeter nach links schieben konnte, damit das funktioniert.
Also du kannst eigentlich, also mir ist jetzt schon lange, es wird es bestimmt geben, aber mir ist schon lange nichts untergekommen, was du nicht einfach mit 2 sozusagen Holzplanken, Holzvierecken lösen kannst. Eins vorne dran gelegt, eins schräg dran gestellt, festgebappt auf dem Ding da unten, die Scheiße hält.
Ja, ich gehe immer auf Nummer sicher und baue wahrscheinlich immer zu viel, weil ich es nicht wiederholen will. Dann denke ich mir immer, na komm, mach nochmal 2 Latten dran. Am Ende kippt's dann auch irgendwie noch in die Richtung. Das können wir auch noch mal abstützen.
Und apropos übrigens, ja, neue Fähigkeiten. Es gibt ja diese Fuse Ability. Und was ja jetzt eine der großen Neuerungen ist, ist, dass du nahezu jeden interagierbaren Gegenstand, den es in der Spielwelt gibt, an deine Waffen dran flanschen kannst. Teilweise kannst du auch Dinge an die Pfeile dran machen und auch an die Schilde, die du mit dir führst. Und es gibt nach wie vor, wie im ersten Teil, was ja einer meiner großen Kritikpunkte war, dass Waffen sehr, sehr schnell kaputt gehen, also dass Waffen eine Haltbarkeit besitzen. Und wenn sie die erreicht haben oder die Maximalhaltbarkeit überschritten ist, dann gehen sie einfach kaputt und du musst eine neue Waffe nehmen. Das gibt es jetzt immer noch. Du kannst allerdings, und es ist tatsächlich eher schlimmer geworden, weil die meisten Waffen in ihrem Grundzustand weniger Haltbarkeit haben als im Vorgänger. Du kannst allerdings die Haltbarkeit enorm vergrößern, indem du halt irgendetwas dran flanschst. Und das kann wirklich alles sein. Von einem Fisch, einer Blume, irgendeinem Monsterteil, das du gefunden hast, ein Felsbrocken, eine andere Waffe. Ja, du kannst aus einem Speer einen Speerspeer machen, wenn du das unbedingt möchtest. Und. Also es gibt quasi, keine Ahnung, das dürften Millionen von theoretisch möglichen Kombinationen sein, die es am Ende gibt. Und damit rum zu experimentieren und geile Ergebnisse zu kriegen, das ist so befriedigend. So, so befriedigend. Ich habe das am Anfang natürlich so die Basics gemacht. Okay, damit ich jetzt auch einen großen Hammer habe, um Kisten klein zu hauen oder irgendwelche Erzadern, die dort rumstehen. Das ist natürlich eine der ersten Sachen. Also einfach mal einen Stein dran geflanscht an irgendein Schwert. Hast ein Schwert mit einem Stein oder einem Felsbrocken vorne dran. Kannst Sachen damit kaputt hauen. Macht auch mehr Schaden. Und dann sich zu überlegen, wenn ich das an das da zum Beispiel dran mache, ja, mach zum Beispiel einen Bumerang an ein Schild und das geht ziemlich Captain America-Style los. Oder, was meine aktuelle Lieblingskreation ist, es gibt diese Echsenmenschen in dem Spiel, Lisalfos heißen die, glaube ich, und die lassen, wie viele andere auch, Schwänze liegen, da sind wir wieder beim Stichwort, und wenn du diese Schwänze an eine Waffe dran machst, dann bekommt die so einen Peitscheneffekt und damit kannst du teilweise die Reichweite der Waffe enorm vergrößern und machst noch so einen Area of Effect Peitschenhieb, und wenn du dann ja, das zum Beispiel an eine Waffe, zum Beispiel an einen Speer, dann hast du eine absurde Reichweite oder auch ein Schwert dran machst und du dann vielleicht noch einen von den Lisalfos findest, die einem Element zugehörig sind, wie zum Beispiel mein Eislifals, meine paar gut wie Augäpfel gehüteten Eislifals aus Schwänze, ja, die irgendwo dran zu machen, was bedeutet, dass der erste Schlag die Gegner einfriert und der zweite Schlag enorm viel mehr Schaden macht und damit kannst du dich durchpflügen. Also wenn du so eine coole Kombination erwischt hast, kannst du dich durchpflügen, teilweise durch Gegnerhorden, wo man den Eindruck hat, ich glaube, da sollte ich jetzt noch gar nicht sein, aber das Spiel belohnt mich dafür, dass ich halt experimentierfreudig war und Dinge ausprobiert habe. Und es ist jedes Mal aufs Neue wieder eine Freude zu sehen, wenn was richtig Gutes dabei rauskommt bei irgendeiner Kombination, wo man sich dann was dabei gedacht hat. Teilweise kommt natürlich auch was ziemlich Blödes dabei raus. Und hier verstehe ich jetzt tatsächlich, warum sie die zerbrechlichen Waffen brauchen. Weil ansonsten würdest du, weiß nicht, ich würde jetzt einfach, wenn die Waffe nicht kaputt geht, würde ich wahrscheinlich jetzt meinen Eis-Lis-Falsos-Peitschenspeer die nächsten 20 Stunden oder so benutzen. Einfach weil er absurd gut ist und dadurch, dass du die Haltbarkeit hast, sorgt das halt dafür, ich kann ihn nicht sonderlich lange benutzen und dann probiere ich was anderes wieder aus. Und das macht, finde ich, einen der für mich dicksten Probleme des Vorgängers nahezu wett.
Ich vermute, wenn es die Haltbarkeit nicht gäbe, hätten sie es halt auch anders gebalanced, ne? Dann wäre der auch nicht so. Es ist wahrscheinlich auch ein echter Vorteil bei einem Spiel, das dem Spieler so viele Freiheiten einräumt. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Waffenverschleißsystem hier für den Designer auch den Vorteil hat, dass er sich sagen kann, so, ja, fuck it. Selbst wenn die jetzt was bauen, was irgendwie so mega krass quasi game-breaking zu stark ist, dann benutzen die das halt mal für 20 Minuten, aber dann ist auch wieder weg.
Benutzt du das gerne? Machst du das? Bist du auch fleißig am Fusionieren?
Ja, gut, ich meine, man muss ja eigentlich, ne? Also mit einer unfusionierten Waffe rumeiern ist ja Quatsch. Also erstens wegen der Haltbarkeit, aber auch vor allem, weil die dann schwächer ist. Die gewinnt ja auch deutlich an Stärke. Ich habe aber da so für mich ehrlich gesagt auch festgestellt, ich fusioniere meistens das, was ich gerade habe, mit dem, was den stärksten Boost gibt, damit ich halt möglichst viel Schaden mache. Und dann habe ich auch noch eine Schwäche für Speere, weil die gegen bestimmte Gegnertypen einfach extrem viel besser sind. Mhm. Aber ich bin da auf einer inzwischen relativ festen Schiene von Sachen, von denen ich weiß, dass die gut funktionieren und dass die mir von der Art, wie sie sich handeln, auch Spaß machen, und die benutze ich dann halt einfach immer wieder.
Okay. Ich kann nur raten, dir und allen Menschen da draußen ein bisschen experimentieren. Ich dachte nämlich am Anfang auch, ich bin ja auch ein großer Speerfan, war schon im Vorgänger. Und dann dachte ich, jetzt probierst du mal ein bisschen rum, weil ich gerade keine Speere mehr hatte. Und ich war am Anfang auch so, ach komm, ich fusioniere dieses Monsterteil obendrauf, was den meisten Schadensbonus bringt. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, es gibt noch so viel geilen Shit, den du mit Waffen machen kannst, die vielleicht ein bisschen weniger Schaden machen, aber halt stell dir den Speer mit doppelter Reichweite vor.
Ja, ich habe das schon alles schon gesehen, aber
okay.
Also was heißt alles? Also um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich alles gesehen habe. Aber ich habe schon relativ viel, ich habe natürlich viel rumexperimentiert. Es kommt auch viel Scheiße bei raus, ehrlich gesagt, ja. Also sowas wie, wenn du da diese Ventilatoren dran operierst und kannst du Windstöße machen, das ist bei einigen Rätseln hinterher nützlich gewesen, aber im Kampf bislang überhaupt nicht. Dann diese Elemente finde ich meistens eher so ein bisschen unbefriedigend oder auch alles, es gibt ja jetzt auch so ein bisschen wie bei, ist ja so Lego-Technik-mäßig vom System her, du hast jetzt diese Sonai-Elemente, das sind technische Elemente, die du in deine Konstruktionen einbauen kannst, die brauchen aber Batterie-Power sozusagen. Und dann, wenn meine Waffe quasi auch batteriebetrieben ist und dann irgendwie leer geht mittendrin, das finde ich immer so unbefriedigend. Ich finde es extrem schwierig und grindy bisher, diese Batterie auszubauen. Weil das System ist ja da, du brauchst irgendwie, weiß ich nicht, 100 von denen, was sind das? Nicht die Sonai Charges, sondern diese anderen, diese Kristalle.
Ich habe da quasi noch nichts davon gemacht. Okay. Also alles, also, was in den Himmelsinseln mit denen zu tun hat, da fange ich jetzt gerade erst an.
Aber das ist ja direkt auf der Tutorial-Insel in den ersten paar Stunden.
Ich weiß, aber da habe ich mich nicht lang rumgemacht mit denen.
Genau, ich wollte nur, dass die Leute jetzt nicht so, wurde ich gerade gespoilert? Nein. Das kommt direkt am Anfang, das Konzept, das wird dir vorgestellt, da gibt's diese Schmiede, diese Forge da oben, und dann sagt er dir halt, hey, ich brauche 100 von den Dingern, damit ich diese Batterie von dir in ihre Kapazität erweitern kann. Und ich habe das bislang noch nicht einmal gemacht, weil ich weiß, dass ich bei einem von den Typen da pro Ingame-Tag irgendwie 10 Stück kaufen kann, aber ich habe keinen Bock, da irgendwie 10-mal hinzurennen und jeweils dem Laden leer zu kaufen, um dann wieder, ne, zu warten. Und ich habe sonst nicht genügend davon, von dieser Ressource irgendwo gefunden.
Okay, warst du schon in der Unterwelt?
Ja, ein bisschen. Also, ich finde die Unterwelt scheißöde.
Also ich hatte, das war jetzt so eine der Sachen, weißt du, wo ich halt ab vom Schuss kam. Ich habe die erste Hauptquest gemacht, und im Rahmen der ersten Hauptquest habe ich einen Boss klein gehauen, und bei dem Boss habe ich eine alte Karte gefunden, und das hat mir ein X auf meine Unterweltkarte gemacht. Und habe ich gedacht, da gehst du doch mal hin, ich will wissen, was dieses X ist. Und dann habe ich das ein bisschen unterschätzt. Und dann war ich da, glaube ich, fast 2 Stunden, bis ich das X erreicht hatte, weil ich habe echt nicht viel gesehen.
Das habe ich auch gemacht.
Ja, irgendwann.
Ich weiß nicht, ob es das gleiche X war, aber ich habe mich da auch mal brutal abgemüht, weil ich auch so eine Schatzkarte hatte. Und ich dachte, nee, weil auch da der Rücksetzpunkt war weit entfernt von dem Ding. Man muss da so Lichtwurzeln erreichen, die dann so Fast-Travel-Punkte freischalten. Und ich habe mir gedacht so, nee, wenn ich jetzt gehe, komme ich nie wieder zurück.
Ich habe aber auch durchgehalten. Dabei bin ich zwischendrin ein bisschen mit so einer Minenlore rumgefahren. Bin ich der über den Weg gelaufen. Ich bin dort interessanten Sachen über den Weg gelaufen. Also ich fand das, also es war mühselig, aber es war echt abenteuermäßig. Vor allen Dingen, als ich dann irgendwann an den Punkt kam, scheiße, mir sind diese Samen oder diese Blumen ausgegangen, die man auch nur an der Oberwelt findet, die, wenn man sie irgendwo hinwirft und im Pfeil irgendwo hinschießt, halt einen kleinen Lichtkegel machen, weil in der Unterwelt ist es sonst wirklich sehr, sehr dunkel. Und ich habe mich irgendwie die letzten 20 Minuten habe ich mich wirklich im nahezu völliger Finsternis vorgearbeitet. Aber ich habe meinen Helm gefunden.
Nice. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gefunden habe oder ob das cool war. Ich habe so eine Classic Zelda-Mütze, vielleicht war die da, egal. Auf jeden Fall, nur damit die Leute es verstehen, es gibt jetzt quasi unter der normalen Spielwelt nochmal eine komplett große Karte dieser Unterwelt, und die ist ursprünglich erstmal komplett dunkel. Und man kann sie erhellen, nur eben, also es gibt so ein paar Sachen, die da ein bisschen Licht absondern, so Pflanzen und solche Sachen. Und Aber man sieht ansonsten kaum, wo man hintritt. In Zelda geht es ja diesmal darum, haben wir noch gar nicht erzählt, dass wieder irgendein uraltes Böses ausgebrochen ist. Und jetzt ist der Gloom so eine komische rot-schwarze Substanz, die da überall rumliegt. Also in Teilen der Oberwelt, aber vor allem durchzieht sie diese Unterwelt. Und wenn du durch den Gloom läufst, dann gehen Herzchen kaputt. Du kannst dich auch in diese Unterwelt, warte mal, wie ist denn das? Du kannst, wenn dein Herzchen dann kaputt ist, dann bleibt es erstmal kaputt, war das so?
Mhm. Ja, das bleibt erstmal kaputt und du musst zum Beispiel ein gekochtes Essen zu dir nehmen, das diese Herzchen wiederherstellen kann.
Ja, und dafür brauchst du aber eine spezielle Zutat. Nicht alle deine normalen Heilessen füllen nur die noch heilen Herzchen in deinem Gesundheitsbalken auf. Der Gesundheitsbalken, wer es nicht weiß und trotzdem zuhört, von Zelda besteht eben aus mehreren Herzchen. Man findet immer wieder neue Herzcontainer, das erweitert dann den Lebensbalken. Und jetzt gehen hier, also bei dem Gloom gehen diese Herzcontainer erstmal komplett kaputt. Und für deine Verweildauer in der Unterwelt bleiben die dann kaputt, außer du hast ein entsprechendes Essen dabei, um auch die wieder sozusagen zu reparieren. So, und jetzt läufst du also im Dunkeln rum und überall ist dieser Schleim verteilt. Und dann, wenn du nicht aufpasst im Dunkeln wie ein Luchs, dann rennst du da halt rein und verlierst Herzchen und sonst irgendwas. Deswegen ist es total wichtig, dass du dort diese ach Gott, jetzt weiß ich den Namen auch nicht mehr. Auf jeden Fall diese leuchtenden Samen dabei hast und dann kannst du die vor dich werfen oder mit Pfeilen verschießen und dadurch deinen Weg erhellen und ab und zu kannst du diese Lichtwurzeln finden und dann erhellen die.
Kannst auch Essen kochen, mit dem du glühst.
Stimmt, genau, du kannst hinter diesen Glow-Effekt auch noch. Das hatte ich aber am Anfang, als ich da unten war, noch gar nicht. Das habe ich ja später gefunden.
Ja, ich hätte meine Tour auch lieber gemacht, als ich noch viele andere Sachen gefunden habe. Dann wäre sie deutlich kürzer gewesen. Das war wirklich ein Abenteuer, weil es war alles echt finster und so weiter. Und dann bin ich über irgendeine magische Quelle gestolpert. Dann war da einfach so eine Art künstlich angelegter Teich, See, wie man es auch immer nennen will. Und wenn du da reingegangen bist, hast du Herzchen regeneriert im Wasser. Oh, es war cool.
Das habe ich auf der Oberwelt auch schon mal gefunden, glaube ich.
Und das, also meine Expedition nach da unten, das war halt wirklich eine Expedition, wie man sich das so vorstellt. Überhaupt, ich finde es ja ziemlich geil, dass das Spiel einem sehr wenig Sachen vorgibt. Also auch wenn du zum Beispiel weißt, ich soll nach Hitakori Village oder wie sie auch immer heißt, dann sagt dir vielleicht der ein oder andere NPC, wo das ist. Oder du hast zufällig eine Quest, weil einen Questmarker gibt es immer noch, zumindest in manchen Fällen. Aber wenn du da einfach hin willst, dann musst du dir halt quasi zusammenreimen aus den Dingen, die dir jemand erzählt hat, wo dieses Ding denn jetzt einfach ist, das du bislang nicht gefunden hast, Ort X, Ort Y. Und das hat wirklich, ich habe einen Notizzettel neben mir liegen und ich habe wirklich manchmal echt das Gefühl, ich entdecke eine fremde Welt. Ich finde, das machen sie einfach sehr, sehr schön und so viel befriedigender als dieses, ja, ich habe dir hier mal auf der Karte schon angezeigt, wo das ist. Plus noch alle 70 Sachen, die du in der Umgebung machen kannst.
Also das ist schon geil. Aber um das kurz zu Ende zu bringen, diese Unterwelt ist halt eine riesige Höhle. Und ich finde sie gestalterisch wirklich entsetzlich gleichförmig und langweilig. Und deswegen, ich habe da ein, zwei Sachen gemacht und ich habe da, einmal hatte ich so ein bisschen Bock drauf und habe halt mehrere von diesen Lichtwurzeln erstmal aktiviert, damit ich halt, wenn ich dann hinterher mal zurückkehre, auch schon relativ viele Schnellreisepunkte habe. Aber ich fand sie entdeckerisch unglaublich unattraktiv und langweilig.
Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich da drin was sehe.
Ja, scheiß langweilig sieht es dann aus.
Ja gut, bislang. Es war aufregend, das war gefährlich. Ich habe ein Abenteuer hinter mir.
Ja, also der Teil ist schon richtig. Also die ersten zwei Ausflüge und so wäre ich noch bei dir gewesen. Und dann, ja, keine Ahnung. Vielleicht, ich habe da jetzt auch nicht irre viel gemacht. Da ist noch schon sehr, sehr viel unerforschtes Gebiet. Deswegen ist das hier auch nur ein Zwischenstand. Vielleicht komme ich irgendwann hinterher zurück und sage, naja, okay, das war doch schon ziemlich geil. Aber im Moment macht es den Eindruck von ja, wenn wir den Leuten einfach nur die gleiche Spielwelt nochmal vorsetzen, ist ein bisschen wenig. Wir müssen noch was dazu machen. Aber dieses ganze Bausystem ist so unfassbar aufwendig in dem Bedarf an Polish und an Level- und Weltendesign, auch mit dieser Ascension-Fähigkeit, die du schon besprochen hast, wo man immer gucken muss, kann er jetzt einfach hier durch die Stockwerke durchglitschen und steht beim Boss und ist fertig, dann müssen sie die Decken höher machen, weil diese Fähigkeit hat eine bestimmte Reichweite und ab einer bestimmten Höhe funktioniert sie nicht mehr. Oder sie müssen irgendwas in den Weg bauen, dass sie da nicht funktioniert und so weiter und so fort. Also diese ganzen Elemente sind unfassbar arbeitsaufwendig aus einer Game-Design-Perspektive. Und wie gut sie das gepolished haben, ist wirklich sensationell. Aber ich habe das Gefühl, diese Unterwelt wurde dann halt einfach mal hingeschissen.
Das kann natürlich sein, ja. Also da muss ich jetzt noch, deswegen, wie du schon gesagt hast, einen Zwischenstand, muss ich jetzt auch noch weiterspielen. Ich habe auch voll Bock, weiterzuspielen. Das ist das Erste, was ich mache, wenn wir hier fertig sind. Ja, wird sofort wieder die Switch angeworfen. Ich finde halt, also um nochmal drauf zurückzukommen, also was du halt mit den Waffen, also das geile Zeug, was du mit den Waffen machen kannst, Schrägstrich, was du dir auch bauen kannst mit diesen, du hast schon gesagt, diesen Sonai Geräten. Am Anfang findest du ein paar Ventilatoren und dann kannst du natürlich auf die Idee kommen, ich lege irgend so eine große Holzplanke in einen Fluss zum Beispiel und flansch dann mit der Ultrahandfähigkeit einen Ventilator hinten dran und dann aktiviere ich den und oh, dann habe ich einen Außenbootmotor. Das sind halt so die ganz einfachen Geschichten bis hin zu wirklich das Internet ist ja seit Release voll davon, wirklich zu elaborierten Killermaschinen, die man sich bauen kann. Da bin ich noch gar nicht so tief eingestiegen. Ich habe noch gar nicht so viel mit Raketen zum Beispiel rumgespielt, die es ebenfalls gibt und mit irgendwelchen Gefährten, die ich mir gebaut habe. Ich habe gerade noch echt viel Spaß dran an diesem albernes Zeug, cooles Zeug, das ich mit den Waffen machen kann. Ich habe zum Beispiel, bin jetzt meinem ersten Bienenstock über den Weg gelaufen. Ich so, ach guck mal, ja, jetzt nach 40 Stunden entdeckt Jochen einen Bienenstock. Was passiert, wenn ich den an ein Schwert mache? Und was passiert ist, du haust dann jemanden mit einem Bienenstockschwert auf den Kopf und der wird danach von Bienen angegriffen. Und das ist super. Das geht einfach. Das kannst du einfach machen. Sie haben sich überlegt, was dann passiert. Also der hat dann so diesen alles voll mit Bienen. Ist ziemlich, ziemlich effektiv. Und wie sehr sich das auch fortsetzt hin dazu, wie die Welt designt ist. Es gibt ja jetzt immer noch diese Koroks, also so kleine Naturgeisterchen, von denen es 1000 Stück im ganzen Spiel gibt, wenn ich richtig informiert bin, die man eben finden kann in unterschiedlichsten kleinen Umgebungsrätseln, die in der ganzen Welt verstreut sind. Und da ist zum Beispiel eins davon, da ist ein Steinkreis und da fehlt dann ein Stein. Und was du jetzt im Vorgänger gemacht hast und was ich natürlich anfangs auch gemacht habe, ist, du suchst nach irgendeinem anderen Stein, der in der Mitte liegt, dann legst du den dort hin, also vervollständigst den Kreis und dann macht's Peng und dann ist der kleine Korok-Geist da und dann bekommst du von dem eine kleine Belohnung. Was übrigens auch geht, und ich finde es einfach absurd, dass das geht, ist, wenn du eine Waffe hast, auf die du einen Stein draufgefused hast, kannst du auch einfach mit dieser Waffe an diesen Punkt, auf den du den Stein eigentlich gelegt hättest, draufhauen. Das funktioniert auch. Stein ist an Punkt. Und absurd, dass das, wie gesagt, dass das geht. Also die komplette Engine, Physik und so weiter Berechnung, die da im Hintergrund stattfindet, das ist atemberaubend. Ja.
Das ist halt der Vorteil, glaube ich, dass die halt alles systemisch entwickelt haben. Also ich glaube, die haben halt einfach gesagt so, hey, wenn, ne, das ist jetzt zum Teil ein Stein und das System erkennt, da ist ein Stein und dann sagt das, okay, das ist auch genehmigt, fertig, aus. Anstatt halt, dass sie sagen, wenn dieses Objekt, Stein, an diesem Ort ist, dann folgenden Korok irgendwie erscheinen lassen oder sowas. Und das ist ja Vor- und Nachteil. Der Nachteil ist dann sowas wie eben, denn das ist ja ein Prinzip, das haben sie schon im ersten Teil gehabt, alles möglichst systemisch zu entwickeln. Und Nachteil ist dann sowas wie beim Kochen, wo du dann Gegenstände erst in die Hand nehmen musst, um sie dann in einen Kochtopf zu werfen und das dann halt zigmal hintereinander machen musst.
Ja, jetzt, also ich meine nicht, dass es das gab, vielleicht erinnere ich mich komplett falsch. Jetzt hast du ja zumindest die Möglichkeit, nach Rezept zu kochen. Das heißt, wenn...
Genau, du kannst also, dass er sich automatisch die Gegenstände des Rezepts in die Hand nimmt, ja.
Genau, aber trotzdem brauchst du halt 8 Eingaben, um ein Gericht zu kochen, auch mit Rezept, ich habe nachgezählt. Und ja, da würde ich zustimmen, kochen geht mir immer noch ganz, ganz schwer auf die Nüsse in diesem Spiel.
Aber das ist halt, das ist Teil dieser Designphilosophie, ne? Das ist einfach nur ein System. Das System ist, Link kann Dinge in die Hand nehmen, ne, und sie dann an einen Ort auch wieder ablegen. Und das benutzen sie dann halt beim Kochen, das benutzen sie aber nicht nur beim Kochen. Sie haben halt gesagt, wir haben jetzt dieses System und jetzt ist die Anwendungsfälle für dieses System sozusagen, die entwickeln wir dann danach und einer davon ist Kochen.
Das stimmt, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass es in vielerlei Hinsicht eine sehr kluge Idee ist, so systemisch zu entwickeln und vielleicht es ein oder zwei Sachen gibt, wo man sagt, ein Dropdown-Menü ist besser.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also das ist hier erkennbar sozusagen, ne, die Vor- und Nachteile dieser sehr konsequent durchgeführten Designphilosophie zur Besichtigung sozusagen. Und ja, ich wäre auch ein Fan davon gewesen, wenn sie teilweise Ausnahmen gemacht hätten.
Ja, also das Kochen ist wirklich, das ist der Teil, an dem ich dann handfest wirklich kurz die Lust am Spiel verliere. Dieses, ich habe mein letztes Essen aufgefuttert. Und es gibt auch wieder so zahlreiche Sachen, die du zusammenkochen kannst mit den unterschiedlichsten Effekten, also Resistenzen zum Beispiel gegen Kälte, gegen Wärme und so weiter, bis hin zu mehr Attacke, mehr Verteidigung und schneller laufen und. Und wenn ich meine Essen aufgebraucht habe, dann stehe ich halt vor so einer Kochschale und denke mir, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie, keine Ahnung, 8 sind's pro Essen, ich würde wahrscheinlich gern mal 20 kochen, damit ich jetzt erstmal wieder Ruhe habe, ist, ich mache jetzt 20 mal 8 Gamepad-Tasten-Inputs und das ist das Spiel. Und ich habe keinen Bock drauf, ich will das nicht machen. Und das ist dann auch tatsächlich der einzige Punkt, wo ich mittlerweile im Spiel bin, wo ich dann häufiger mal sage, okay, jetzt reicht's mir für heute, ich habe keinen Bock, das zu machen. Das ist ein bisschen schade. Also das Kochen ist nach wie vor idiotisch schlecht gelöst.
Ich frage mich halt, machen Sie das irgendwie absichtlich? Weil ja, wenn du sau viel Essen kochst, dann marschierst du halt auch einfach überall durch, ne? Kannst du dann immer auch, selbst bei krassen Bossen, kannst du dann einfach dich zum Sieg kochen, sozusagen. Und oft die deswegen sagen, okay, das Kochen kann nicht so einfach sein, weil diese Welt ist so voll von Ressourcen, wenn wir sie da nicht irgendwie ausbremsen, dann sitzen sie da und haben 500 Essen im Gepäck und dann schockt die nichts mehr.
Boah, dann wär's mir aber lieber, du machst irgendwie so eine Mechanik wie ein, keine Ahnung, dass du halt nicht, Genjin hat so eine Mechanik, ja, dass du nur ein paar Sachen essen kannst und dann sozusagen so einen Cooldown abwarten musst, weil dann ist deine Figur einfach satt.
Ja, das ist die bessere Lösung.
Dafür nerven sie dich beim Craften nicht so sehr. Ja, aber jetzt haben wir schon fast eine Stunde Wasserstand abgegeben. Also ich bin nach wie vor hellauf begeistert. Ich habe voll Bock, das weiterzuspielen. Ich find's noch mal deutlich besser als Breath of the Wild. Und ich kann nur sagen, wem Breath of the Wild gefallen hat, der bekommt hier, also der absolut bedenkenlos kann man das kaufen. Bedenkenlos.
Also ich habe auch echt viel Spaß dran. Ich, so, das ist jetzt natürlich immer so ein Ding, aber mein Gefühl ist, dass mein Erlebnis war mit Breath of the Wild war besser. Einfach weil alles noch neu und frisch war und das damals noch geiler war, diese neue Idee, wie man ein Open-World-Game aufzieht. Und inzwischen ist es natürlich so, dass ich das erwarte und Elden Ring hat es auch schon gemacht inzwischen oder nachgemacht, wenn man so will. Dieses neue Bauen ist für mich halt zwiespältig. Es ist einerseits teilweise mega geil, aber manchmal finde ich es auch unattraktiv. Ja, und es ist halt einfach auch nicht mehr alles neu, sondern es ist halt das zweite Mal, dass ich diese Welt rette, sozusagen. Von daher, es ist mega cool und ich glaube, wenn es das erste Mal ist, dass man das spielt, dass man den Vorgänger nicht gespielt hat, ist es wahrscheinlich auch ein unfassbar sensationelles Spiel. Und ich bin bislang halt einfach nur super gut unterhalten und ich sehe auch schon den Wert von den Dingen, auch da an den Stellen, wo sie für mich jetzt zum Beispiel nicht so bereichernd sind. Ich habe kein Interesse daran, irgendwelche tollen Maschinen zum Beispiel zu bauen, auf der Oberwelt oder sonst irgendwas. Diese Batterie hält mir dafür auch nicht so lange. Ich sitze immer da und denke mir, genauso wie mit den Pferden, dass ich, genau wie im ersten Teil auch schon, denke ich mir heute häufig, ich laufe da einfach hin. Bevor ich jetzt zu irgendeinem Stall gehe oder bevor ich mir aus den 15 Planken und 3-4 Rädern, die da irgendwie an der Seite des Weges stehen, ein Auto baue, das dann für 20 Meter fährt und dann wieder liegen bleibt, ich laufe einfach. Das passiert mir schon recht häufig. Aber ich glaube, wenn es, wie gesagt, für die das noch nicht sich so ein bisschen, es ist jetzt ein großes Wort, es ist zu hart, aber abgenutzt anfühlt und für die, die noch viel mehr Spaß an diesem Bastelmodus haben, ist es der Obershit.
Ja. Und jetzt gehe ich weiterspielen. Ja, quasi, sobald du die Leute entlassen hast, weil...
Oh, die sind alle gefeuert!
Was?
Hast du doch gesagt.
Hast du gerade unsere Zuhörer gefeuert?
Entlassen, wie gefordert.
Pischke. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die große, detaillierte Analyse. Das könnte unser längster Podcast der Geschichte werden.
Um Gottes Willen. Also, meine Damen und Herren, es ist auf jeden Fall eine der längsten Spielvorbereitungsphasen der Podcast-Geschichte. Wir bleiben weiter am Ball. Das ist der Zwischenstand von Zelda Tears of the Kingdom. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und dann bis, ja, keine Ahnung, bis, when it's done. Bis dann. Tschüss.